Clara, Geschwisterstreit. Was sagst du dazu?
Ach, Geschwisterstreit. Ja, manchmal hat mich meine Mutter gerettet. Aber da ich die Jüngere bin, musste ich auch viel aushalten. Meine Schwester ist zum Beispiel einfach immer vor mir weggerannt, wenn sie keine Lust hatte, mit mir zu spielen. Und in unserer Nachbarschaft haben sehr nette Freunde gelebt, die aber im Alter meiner Schwester waren. Deswegen waren das ihre Freunde und nicht meine. Und ich bin dann irgendwann, wenn ich die nicht mehr gefunden habe, draußen auf der Wiese oder im Wald, ja, dann bin ich schon ein bisschen frustriert zurück nach Hause gelaufen.
Ja, ich bin die Älteste.
Du bist wahrscheinlich dann weggelaufen.
Nee, ich habe eine andere Konstellation. Ich habe zwei jüngere Brüder, aber ich war immer klar die Anführerin von allen. Ich war irgendwie klar die Anführerin, aber gleichzeitig war ich auch immer die Ansprechpartnerin dann für meine Eltern. Ah. Und habe so ganz schnell dann Verantwortung übernommen und so und habe so das Gefühl gehabt, ich muss jetzt zwischen denen vermitteln.
Zwischen deinen jüngeren Brüdern und den Eltern?
Ja, genau. Und auch zwischen meinen Eltern. Also die Position, die man hat, innerhalb der Familie und auch mit seinen Eltern, die ist schon ausschlaggebend dafür, wie man sich in der Welt so zurechtfindet, finde ich.
Ja, obwohl du das so erzählst, meine ältere Schwester, die hat auch schon vermittelt. Also, obwohl wir jetzt schon erwachsen sind.
Ja, und in der Geschichte, die wir jetzt haben, sind es zwei Brüder.
Zwei Brüder. Und einer davon geht verloren. Wir sprechen über den verlorenen Sohn. Judith, erzähl uns mal die Geschichte.
Genau, also wir sind wieder im Evangelium. Jesus ist unterwegs, der ist gerade so in der Mitte des Evangeliums und ist jetzt zu Zöllnern, zu Verbrechern, zu Prostituierten, zu allen Leuten, die eigentlich ausgeschlossen sind aus der Gesellschaft. Zu denen kommt er und mit denen spricht er jetzt. Und das ist das Setting. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten und alle, die wichtig sind, die finden das richtig bescheuert, dass er mit denen redet. Und genau, und in dieser Konstellation kommt wieder die Frage nach dem Reich Gottes auf, wie ist das denn eigentlich, wann kommt der, wann ist er da? Und dann erzählt Jesus das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und das geht so, da ist ein Vater und es sind zwei Söhne, ein älterer und ein jüngerer. Und der Jüngere, der sagt, Vater, ich möchte los, bitte zahl mir meinen Erbteil aus. Und das macht der Vater. Wir wissen nicht, warum und was für Gespräche vorher geführt worden sind. Er macht es einfach. Und dieser Sohn, der andere bleibt da, ist ganz treu, wie manchmal die Älteren auch sind, kümmert sich um alles, ist dabei, stellt nichts in Frage, macht einfach vor sich hin und ist immer Teil dieses Hofes. Der Kleinere, der nimmt seinen Erbteil und geht in die Lande und macht alles, was man so macht. Verprasst es alles, probiert sich aus, nimmt Drogen, geht zu Prostituierten, macht Party, verkloppt das ganze Geld für, würde man sagen, vielleicht sinnlose Sachen. Und irgendwann kommt er an den Punkt, wo er merkt, so geht's irgendwie nicht. Und das ist in der Situation, findet er sich vor als Schweinebauer. Also er hat wirklich nichts mehr, hat alles verprasst. Und all die Leute, die ihn gut fanden, als er Geld hatte, die lassen ihn jetzt links liegen. Und jetzt, wo er keins mehr hat, muss er eben sein Geld als Schweinebauer irgendwie oder Viehhirte auf der Schweine, neben den Schweinen verdienen. Und da in diesem ganzen Dreck erinnert er sich an seinen Vater zurück und erinnert sich daran, dass selbst in der Situation, also der Vater ist auch Großgrundbesitzer und hat Sklaven und Knechte und kümmert sich aber seiner Meinung nach selbst um die, denen es so geht, wie ihm es jetzt geht, besser. Und in dem Moment hat er so ein, ja, wie so ein Aha-Moment und merkt, ah, okay, vielleicht hat es auch was mit mir zu tun. Was habe ich da eigentlich gemacht? Ich habe jetzt das ganze Erbe, was ich mitgekriegt habe, was eigentlich dazu da war, um mich irgendwie auf gute Füße zu stellen, das habe ich jetzt verprasst. Jetzt habe ich nichts mehr, außer das Verhältnis zu meinem Vater. Und vielleicht gehe ich da jetzt nochmal zurück und ich merke, so ist es in der Bibel formuliert, ich habe mich da schuldig gemacht. Ich bin irgendwie aus der Verantwortung raus, habe die für mich nicht übernommen und für nichts anderes. Und dann geht er zurück mit der Formulierung, ich will zu meinem Vater gehen und ihn um Herberge bitten und sagen, ich bin sündig an dir geworden und ich habe kein Recht mehr, dein Sohn zu sein. Und dann geht er zurück und man würde ja erwarten, dass der Vater sagt, na ja, habe ich dir ja immer schon gesagt und was ist denn jetzt? Und es geschieht dir recht, aber na ja, nun gut, unter folgenden Voraussetzungen darfst du wieder kommen. Das macht er überhaupt nicht, sondern der sieht den Sohn schon von Weitem und kommt mit weit aufgerissenen Armen ihm entgegengerannt, nimmt ihn in die Arme und ist einfach froh, dass der Sohn wieder da ist. Und der Sohn fällt auf die Knie und sagt eben das, was er sich vorgenommen hat. Und die Bibel kommentiert es aber nicht weiter. Also weder sagt der Vater noch was dazu, noch der Sohn, sondern der Vater sagt zu seinen Knechten, wir machen großes Fest, ihr müsst den fettesten Ochsen holen, es ist die größte Party, mein Sohn ist wieder da, zieht ihm ein Gewänder an, gebt ihm Schuhe, macht ihn zu einem reichen Mann sozusagen. Wir feiern jetzt. Kleiner Cut, der andere Sohn, der ältere Sohn, der immer da geblieben ist, keine Party, nichts, immer schön dabei gewesen, er, der kriegt jetzt plötzlich mit, dass für den Sohn da eine Party veranstaltet wird, für den jüngeren Sohn, für den jüngeren Bruder. Wir wissen ja nicht, wie das Verhältnis ist, aber wie wir herausgefunden haben, ist es ja meistens mit Geschwistern irgendwie, ist da ein Geschwisterding. Und der sagt, ich bin immer hier gewesen, ich bin dir immer treu geblieben und du hast dich nicht um mich gekümmert. Eine Sache ist noch wichtig, der Sohn, der ältere Sohn kommt gar nicht zu dem Fest, sondern der Vater kriegt auf dem Fest mit, dass der Sohn vor dem Fest traurig ist und kommt zu ihm heraus. Also genauso wie er zu dem kleinen Sohn gekommen ist, kommt er jetzt da auch hin und hört ihm zu. Also er nimmt sein Anliegen schon ernst und sagt, was ist mit dir, warum bist du so erbost? Und der sagt es dann, für mich hat noch nie irgendjemand eine Party geschmissen, noch nie irgendein Fest gemacht und was soll das jetzt? Und dann hört man nur die Antwort des Vaters, der sagt, du hast immer Anteil an mir gehabt, du warst sozusagen eigentlich jetzt von mir übersetzt, immer an der Lebensader und jetzt geht es für dich darum, deinen Bruder zu feiern, weil der Unterschied ist, dass der tot war und wiedergekommen ist oder wie tot war und wiedergekommen ist, weil er wieder sozusagen zu sich zurückgefunden hast und du immer bei dir gewesen bist. Wir wissen nicht, wie der ältere Sohn darauf reagiert, ob er die Kurve kriegt oder nicht. So geht die Geschichte aus. Das Gleichnis ist wie immer ein Gleichnis, was offen bleibt.
Ja, dieses Gleichnis spricht wirklich von Barmherzigkeit, die auch sehr rührend ist, aber auch von Eifersucht. Und man kann ja beides verstehen, wenn man sich jetzt vorstellt, ich war immer hier, habe extra nichts ausprobiert, worauf ich Lust hatte und es wurde nie irgendwie gewürdigt vom Gefühl her. Und dann die Person, die wiederkommt und mit offenen Armen so herzlich empfangen wird. Also ich finde es auch motivierend, so ein Gleichnis zu hören, weil es auch einen selber daran erinnert, dass man nicht alles einfach so zählen kann. Weil man kann ja nicht sagen, okay, es wäre jetzt, vielleicht ist das unfair, aber wenn man immer nur nach solchen Maßstäben gehen würde, dann könnten Menschen ja auch nie einen Neustart erleben oder wieder irgendwo aufgenommen werden oder von verstoßen, von verloren zu wiedergefunden.
Also ich finde interessant, dass der ältere Sohn ja erst in dem Moment, in dem für den jüngeren Sohn das Fest gefeiert wird, überhaupt erst die Konkurrenz merkt. Also wann ist eigentlich der Punkt, wenn wir diese Konkurrenz spüren? Ja? Also jetzt bei Geschwistern ist es ja so, in dem Moment, in dem das andere Geschwisterkind auf die Welt kommt, wartet alle Welt darauf, wie sich das Geschwisterkind verhalten wird. Es werden diese Mythologien ausgepackt, ja, wart mal ab und die ist bestimmt ganz schlimm eifersüchtig und so. Bei den einen ist es und bei den anderen nicht. Also es gibt offensichtlich auch so, die einen sind ein bisschen mehr eifersüchtig als die anderen und so, aber offensichtlich ist es dann auch die Konstellation. Also in dem Moment, in dem derjenige, der so verlassen ist von sich selbst und dann wieder zurückkehrt, diese große Aufmerksamkeit kriegt, hat der andere sie offensichtlich für einen Moment nicht und wir wissen ja nicht, wie er reagiert, so meinst du das? Okay. Aber er hat vielleicht, fehlt es ihm dann plötzlich erst an Selbstbewusstsein zu merken, okay, vielleicht ist da auch eine Seite von mir überhaupt nicht ausgelebt oder jetzt erst, wo der Vater dem anderen Sohn gegenüber das gibt, merke ich eigentlich, was ich nicht gehabt hatte. Also das steckt da schon drin, damit spielt das Gleichnis, also mit dem Vergleich, der in Bezug auf Gott nicht funktioniert.
Also du sagst, es gibt diese Momente, wo irgendwas eintritt, eine Handlung oder Wissen, wo dann das Geschwisterkind, sie sind ja erwachsen, darauf reagiert. Also würden die jetzt keine, ich hatte auch andere, andere Bibeln gelesen, auch ich habe auch in der Online-Bibel gelesen, da wurde die Geschichte auch ein bisschen anders erzählt. Dort wurde eben so erzählt, der kommt vom Feld und merkt, dass da irgendwas abgeht. Mhm. Und er fragt dann einen Arbeiter dort, ja, was ist denn da passiert? Das gemästete Kalb wurde für deinen jüngeren Bruder geschlachtet, der ist wiedergekommen. Hm. Also in dieser Geschichte wurde so erzählt, dass er nicht gesagt, dass ihm nicht direkt gesagt wurde, hey, guck mal, der ist wiedergekommen, komm direkt.
Nee, das ist auch nicht so. Der wird gar nicht eingeladen zu dem Fest, sondern das Fest passiert unabhängig von ihm und er kommt ihm vom Feld. Das ist tatsächlich auch so. Das habe ich jetzt, ich habe das nicht konkret erzählt, ja. Aber das heißt, er ist noch dazu, fühlt er sich hintergangen, ne? Weil mhm. er so. Und wenn du jetzt aber guckst, also das, was im eigenen Leben passiert, an den Stellen, an denen man vielleicht verloren geht, wenn man das jetzt mal übertragen sieht, dann ist das ja nie, also dann passiert das ja nie, um jemand anderen zu ärgern oder weil man jetzt gerade, also weil das Leben offensichtlich an der Stelle so nicht gerecht ist, ja, also die Gerechtigkeit an der Stelle ist offensichtlich nicht, dass beide Söhne exakt das Gleiche kriegen, sondern sie kriegen exakt das Gleiche. Der eine kriegt ja den Erbteil, den der andere auch erben wird. Nur der vollzieht sich ja ganz anders.
Ja.
Und jetzt ist noch dazu die Aussage, dass selbst wenn ich den Erbteil, den ich sozusagen bekomme, verspiele, dann selbst dann gibt es ein Zurückkommen zu diesem Vater, der eben kein menschlicher Vater dann sein kann. Und die, aber also das, was ich eigentlich sagen wollte, war die, diese Konkurrenz oder dieses sich aufeinander beziehen, ist eben was wir Menschen tun, in dem Moment, in dem diese Konstellation entsteht. Also es kommt ein Geschwister in die Welt und das kann man ja weitermachen. Ne? Bei 3 ist immer einer über, bei 4 ist es wieder anders, bei 5 auch. Bei einem Einzelkind liegt alle Verantwortung und alle Last, das Erbe zu tragen auf diesem einen Kind. Da gucken immer 4 Augen drauf. Da gibt es ja die ganze Mythologie dann zu Einzelkindern. So, und dieses Gleichnis nimmt dieses Verhältnis auf, in dem immer Eifersucht mitspielt, in dem immer Ungleichbehandlung. Also egal, wie sehr du die vornimmst als Eltern, ich liebe beide Kinder gleich, das ist irgendwie unmöglich, offensichtlich. Und es kommt auch bei den Kindern ganz unterschiedlich an.
Ja, das stimmt. Also es gibt ja auch oft super viele Erbstreite um irgendwelche Sachen, wo man ja auch sich fragen könnte, lohnt sich das denn, wenn dadurch eine ganze Beziehung kaputt geht? Und wenn wir jetzt nochmal auf den verlorenen Sohn zu sprechen kommen, vielleicht ist es ja auch so, dass es nicht für jeden erkennbar ist, dass dieser Sohn eigentlich verloren ist. Könnte man das sagen, dass der ältere Bruder das vielleicht gar nicht so sehen kann, dass der verloren ist?
Warum? Doch, ich glaube schon, dass das ganz klar ist, dass der verloren ist. Okay. Der hat nicht mehr alle Latten am Zaun, würde der sagen. Ja? Und jetzt verprasst er da sein Geld und jetzt möchte er wiederkommen und jetzt kriegt er dafür auch noch Lorbeeren. Das ist von außen betrachtet das Allerletzte.
Genau, aber dann kann er ja nicht erkennen, dass er verloren ist, sondern er sieht einfach nur, er war
das sagt
schlecht er. Oder unverantwortlich.
Und nein, genau, also die Theorie ist, er ist sozusagen sündig geworden, das hat er sich selber zuzuschreiben. Und da muss er jetzt auch selber für gerade biegen. Hätte er ja nicht machen müssen. Also wer nimmt schon seinen Erbteil, wenn der Vater noch überhaupt gar nicht tot ist? Was ist das für ein Idiot? So, ne? Und jetzt kommt er wieder zurück und will wahrscheinlich in seiner Logik ja Anteil haben an dem Erbteil, der ihm eigentlich zusteht. Dem älteren Sohn. So gerechnet, ja?
Genau, das verstehe ich. Aber dann könnte man ja sagen, der erkennt nicht, dass er verloren ist.
Ja, vielleicht. Oder dass... Genau, der erkennt die Dimension nicht. Oder er muss erst sich menschlich wenden und überhaupt sehen. Oder vielleicht wieder in der Perspektive, wenn man jetzt wieder auf die große Perspektive kommt, was heißt diese Gottesbeziehung eigentlich? Die heißt, ich werde gesehen in diesem Gleichnis von einer Vaterfigur, die so gütig ist und so umfassend, dass sie mir mein Erbteil gibt, mir in die Hände gibt und sagt, was du damit machst, kann ich nicht beeinflussen, werde ich auch nicht. Und der eine geht dahin, der andere bleibt da. Beide machen irgendwie ihrs damit. Und wie sie es dann hinterher deuten, bleibt ihnen selber überlassen.
Also um das nochmal zusammenzufassen, wir haben diese Geschichte und du sprichst gerade, es ist nicht einfach nur der Vater vielleicht in dieser Geschichte, sondern Gott. Kannst du uns das bitte nochmal hier in Kontext setzen, wie wir das jetzt verstehen können als Leserinnen.
Genau, also es ist bei diesen Gleichnissen, oder ein anderes Wort für Gleichnis ist Parabel. Und Parabel ist ja im mathematischen Sinn eine Kurve, die zwei offene Seiten hat. Das heißt, ein Gleichnis erzählt eine Geschichte, die etwas anderes spiegelt. Und das, was sie spiegelt, ist sozusagen, wie Gott sein könnte oder wie er wirkt. Und weil wir Menschen halt eigentlich immer in Menschenkategorien und Bildern denken, setzt er uns jetzt hier ein Menschenbild vor, in dem sich Gott spiegelt. Das heißt, die eine und die andere Seite können ohne einander nicht, man kann nicht sagen, der Vater ist Gott und der Sohn ist dieses und der ist das, sondern die Gottesbeziehung ist, wie wenn ein Vater zwei Söhne hätte und er schickt den einen dahin, den anderen dahin. So, also in diesem Kontext passiert es. Und wenn wir jetzt genauer hingucken, merken wir aber, das endet ja damit, dass der Vater sagt, er ist tot gewesen und jetzt ist er wieder auferstanden. Das ist eine Anspielung, auf Christus, oder Jesus, der am Ende dieser ganzen Geschichte ja stirbt und aufersteht. Vielleicht müssen wir den Schlenker jetzt noch einmal machen, also uns klarzumachen, wir hören diese Geschichte im Kontext von der Jesus-Geschichte. Jesus läuft da rum, ne, der ist geboren und so, der läuft da rum, er versucht jetzt seine Lehre irgendwie in die Welt zu bringen und redet jetzt hier an dieser Stelle in diesem Gleichnis. Wir wissen aber ja, wie die Geschichte zu Ende geht.
Die ganze Geschichte.
Die ganze Geschichte.
Dass Jesus wieder auferstanden ist.
Genau, dass Jesus wieder auferstanden ist. Das heißt, wenn der Vater hier sagt in diesem Gleichnis, der Sohn ist tot gewesen und jetzt ist er wieder auferstanden, dann ist das ganze Ende der Geschichte von Jesus steckt damit drin. Die ganze Vergebung, der ganze Zeitraum, dass wir nicht ranreichen daran, dass da Sachen passieren in diesem Sündenbereich sozusagen, die wir nicht selber lösen können. Das alles steckt da drin. Das heißt, es ist ein viel größeres Netz aufgemacht, als nur die Frage, ist das jetzt gerecht, dass der das Erbteil kriegt und der das Erbteil kriegt. Sondern er lenkt jetzt auch die Fragerichtung auch bei dem älteren Sohn darauf, was ist denn eigentlich deine Lebensenergie? Also was ist das, was dich am Leben hält? Was ist das, was dich im Kontakt hält mit dem, was dich lebendig macht? Wir kennen die Antwort vom Sohn ja nicht. Das muss man immer offen halten. Das ist ja auch gut, dass das offen gehalten wird. Das war jetzt ein bisschen kompliziert, ne?
Genau, ja. Also ich konnte noch nicht ganz folgen. Ja. Okay, also ich verstehe. Hier die Geschichte, wir lesen das. Wir kennen die ganze Bibel, wir lesen das als Geschichte.
Ja.
Wir können sehen, okay, das ist auch eine Anspielung darauf, dass Jesus aufersteht und dass eben Menschen in einer Welt leben, der sie nicht gerecht werden können, dadurch, dass sie Menschen sind und eben so Dinge machen, wie das ganze Erbe verprassen. Der Vater in dieser Geschichte, der symbolisiert Gott und die Barmherzigkeit und eben auch die anderen Maße, die dort eben gelten. Der wird dann ja auch in der Geschichte, in der Bibel, nicht irgendwie noch zurechtgewiesen, als er wiederkommt, sondern herzlich aufgenommen. Wer ist jetzt aber dieser ältere Sohn? Wen oder was soll der symbolisieren?
Naja, wir gehen ja nicht alle nur weg und verprassen unsere Sachen, sondern es gibt ja viel komplexere Art und Weisen, gegen sich selber zu leben. Also und vielleicht so diese Grundidee, wenn wir sagen, dieser Vater, der ist Gott, und der zahlt unser Erbteil aus, wenn wir seine Kinder sind, dann bedeutet das ja, er gibt uns das Leben. Also er gibt uns das Leben und alles, was wir dazu brauchen. Und was wir dann damit machen, ist unsere Geschichte. Aber wenn wir es verkacken, dann gibt es eine Möglichkeit, zurückzufinden zu ihm. Und ich glaube, dass die auch schon parallel sind. Also es ist offenkundig natürlich der alles verprasst, der ist auf jeden Fall verloren, also ne, gesellschaftlich gesehen. Aber der dem anderen nicht zugestehen kann, dass der, wenn er wieder aufersteht, ein Fest kriegt, da ist halt auch fraglich, ob der nicht auch
verloren ist. Also dass er quasi, obwohl er immer dort war, er war immer fleißig, treu, wie du auch beschrieben hast, wie du die Geschichte erzählt hast, dass der die Verbindung zu seiner eigenen Lebendigkeit, kann man es so verstehen, dass der die vielleicht verloren hat?
Genau, also man könnte ja sagen, also der Vater sagt ja, du bist immer da gewesen, du hast immer Anteil an mir gehabt. Ich habe immer den Tisch für dich gedeckt, du bist immer da gewesen. Siehst du es? Ich kann ja ein und dieselbe Tätigkeit machen, ein Leben führen, alle Leute versorgen und innerlich total zerbrochen sein, weil mir das eigentlich überhaupt gar keinen Sinn gibt. Und gleichzeitig kann ich ja dieselben Tätigkeiten tun und hinterher sagen, ich habe ein total erfülltes Leben gehabt. Also an welchem Punkt wir Menschen verloren gehen, ist, das ist sozusagen auf den ersten Blick, können wir sagen, und das machen wir ja auch gerne, ne, dass man sich hinstellt und sagt, oh ja, der ist ja ganz verloren oder die ist ja viel schlimmer als ich. Und die, naja gut, wenn man sich so verhält, dann hat man sich es auch selber zuzuschreiben. Die Position ist viel einfacher einzunehmen. Aber die Position, die dieser ältere Sohn da hat, der eigentlich vermeintlich alles richtig gemacht hat und vielleicht sich dann angesichts dessen trotzdem nicht spürt, ist, finde ich, für einen Moment auch viel trauriger eigentlich noch. Ne?
Das ist schon sehr traurig.
Und ihm zu wünschen, dass er vielleicht auch dann die Kurve kriegt, also was wäre ein wünschenswerter Ausgang?
Ich finde, hier könnte man nochmal darüber sprechen, was bedeutet das denn eigentlich, Gott oder mit der Lebendigkeit verbunden zu sein? Weil wenn man ja einfach nur Gott sagt, ist es jetzt für mich zum Beispiel manchmal schwierig, diesen Begriff weiter zu fassen und mir nicht irgendwas Menschliches vorzustellen oder ist es ja keine Person, aber ein Begriff, der bestimmte Regeln verkörpert.
Ein Begriff, ja.
So, also kann man Gott auch mit im Leben stehen, mit der Lebendigkeit verbunden sein?
Wir können uns ja einfach mal mutig dazu entscheiden, dass wir das machen. Also wenn man als Chiffre für Gott einfach immer Leben einsetzt, dann kommt schon ein anderes Bild oder Lebenskraft oder Lebensenergie oder Lebensfluss, wie auch immer man das möchte. Also wann sind sozusagen die Momente, in denen ich mich wirklich lebendig fühle, wo ich das Gefühl habe, das Leben fließt durch mich durch und es macht auch Sinn. Und das ist ja was, deswegen Gott, das ist was ich nicht herstellen kann in dem Sinne.
Dann hier eine Frage. Wenn der Vater sagt, du warst immer mit mir, die hat an nichts gefehlt und dieser ältere Sohn aber jetzt die Verbindung zum Leben, zu der Lebendigkeit verloren hat, dann war er ja offensichtlich nicht die ganze Zeit mit dem Vater, der ja hier das Leben darstellen soll. Was sagst du dazu, Judith?
Ja, ich finde, das ist ein total wichtiger Hinweis, weil die Geschichte lässt es offen. Es ist möglich, dass es so ist. Der Vater deutet es so, ne? Der sagt, wenn du bei mir bist und in meinem Dunstkreis und an meiner Tafeltisch also isst, wovon ich dir gebe und dich nährst von dem, was ich dir gegeben habe, dann bist du am Puls der Zeit. Aber offensichtlich kann das von diesem Vater an der Stelle auch eine Fehlinterpretation gewesen sein, dass er glaubt die ganze Zeit, er wäre am Puls, aber jetzt merkt, der Sohn hat vielleicht, ist auch ein bisschen two-faced. Wir also wissen es nicht, ja?
Vielleicht einfach mal ausreißen und dann wiederkommen, verloren gehen, kann man sich wiederfinden?
Ja, das ist ein klassischer Fall für Midlife-Crisis, ne? Also wenn wir jetzt mal zwei Ausgänge nehmen würden, dann wäre der eine Ausgang, der reißt sich alles vom Leib und denkt, ja, geil, wenn der das kann, dann mache ich das auch. Bitte zahl mir mein Erbteil aus. Ich möchte dieselbe Erfahrung machen. 30. Eine andere Variante wäre, dass er mit dem Vater ein ernstes Gespräch führt und vielleicht im Retrospektiv sagen kann, ach nee, ja, stimmt, irgendwie, ich habe jetzt einen Flitz gehabt, irgendwie hat es mich gerade getriggert, aber jetzt, wo du es sagst, ist es eben, nehme ich das auch als Fest für mich.
Mhm. Es ist ja vielleicht nicht immer so leicht, wenn man sich ja auch vielleicht als treuer Sohn immer an der Seite des Vaters auf dem Hof arbeitet, kann man sich dabei ja vielleicht trotzdem verlieren. Aber da man nicht so offensichtlich irgendetwas falsch macht oder in seinem Leben, ist es vielleicht manchmal schwieriger herauszufinden, wo man so die Verbindung zum Leben verloren hat oder wo man nicht zu sich steht und zum Leben, im Leben steht.
Und das wirklich Tolle an dieser Geschichte ist, dass sie das auch nicht macht. Also sie schreibt, sie gibt nur so ein grobes, also so ein grobes Raster, eigentlich so ein, wie so ein Modell dafür, wie es sein könnte, aber nicht ausgefeilt. Also wir haben ja jetzt schon die ganze Zeit uns überlegt, wie könnte es bei dem einen gewesen sein und bei dem anderen. Wir wissen ja auch nicht, wie sich der offensichtlich Verlorene, was der eigentlich alles durchgemacht hat. Ob das nicht vielleicht auch gute Erkenntnisse sind, die, oder ob er das gebraucht hat, um überhaupt zu sich selbst zurückzufinden. Das sagt der Text alles nicht, aber er lässt es eben auch offen. Aber was er sagt, ist, das ist unsere Aufgabe, ne? Es ist unsere Aufgabe, oder so würde ich das auslegen, es ist unsere Aufgabe als Menschen mit dem Erbteil, den wir in unserem Leben, dadurch, dass wir leben, atmen, da sind und irgendwie das Leben verbringen müssen, dafür die Verantwortung zu übernehmen. Und ein bisschen aber auch, dass es die Möglichkeit gibt, und die ist tatsächlich eine, da würde ich sagen, das ist eine göttliche, weil das wird gefährlich, wenn Menschen das von sich behaupten, wir aber, egal was wir tun, die Möglichkeit haben, zurückzukehren.
Dann sag uns doch noch mal zum Schluss ein bisschen was zum Thema Barmherzigkeit, die hier in der Geschichte erzählt wird.
Also wenn man es jetzt aus dieser Elternposition raussieht, das ist ja ein Elternbild, was hier genommen wird. Ja. Und es ist auch wieder natürlich ein Vater und zwei Söhne. Das ist, und es ist natürlich auch ein veraltetes Weltbild mit Knechten und Herrschern und keine Ahnung was. Aber wenn man jetzt sich überlegt, man hat, man erlebt, und das nur punktuell, einen Vater oder eine Mutter oder eine Person, die es schafft, über die eigenen Verfehlungen oder das, was man an Defiziten hat, hinwegzugucken und zu sagen, das ist für mich eigentlich keine Kategorie, sondern für mich ist die Kategorie, dass es dir gut geht. Dann wäre das sozusagen eine Eigenschaft, die wenn man das jetzt als auf eine Person, auf eine ganze Person, das kann man ja, man kann als Mensch nicht so konsistent barmherzig sein, dass man in allen Lebenslagen sagt, ja, nee, ist kein Problem, hast mein ganzes Geld verprasst, komm wieder zurück, herzlich, so. Es gibt Momente, in denen man die Güte aufbringen kann und in einer idealen Welt wäre es eben schön, wenn Eltern das immer könnten, aber sie sind eben auch nur Menschen. Aber dieser Vater, in Schrägstrich die Energie, die mir das Leben gegeben hat, die ist für mich, wenn wir jetzt nicht Gott sagen, sondern Leben, das Leben an sich ist für mich immer anzapfbar. Mhm. Auch in den Momenten, in denen es eigentlich überhaupt gar nicht mehr so aussieht. Und das, was Jesus macht, ist die Perspektive dahin zu lenken und zu sagen, vielleicht macht es Sinn, dahin zu gucken. Was sind die Momente, in denen ich verloren gehe? Warum gehe ich verloren? Und was wünsche ich mir dann oder brauche ich dann, um zurückkehren zu können? Und ich würde sagen, Barmherzigkeit ist eine Eigenschaft, die eigentlich immer funktioniert, ja.
Also es ist eine Geschichte, die davon erzählt, dass es möglich ist, ins Leben zurückzufinden, auch wenn man verloren gegangen ist, egal wie sehr man verloren gegangen ist. Und in diesem Gleichnis soll eben ausgedrückt werden, wie stark das eben in diesem Fall war, weil der ja ans unterste Ende der damaligen Vorstellungen sich hinabgewirtschaftet hat.
Genau, aber es bleibt sozusagen eine göttliche Kategorie, wenn ich jetzt wieder das, also es bleibt eine Kategorie des Lebens auch.
Des Lebens,
und die Gerechtigkeit, die darin steckt, die können wir ja überhaupt nicht nachsehen, weil man muss wirklich aufpassen, dass man das nicht wieder in Lebensratgeber jetzt übersetzt, ne, und sagt, naja, Quintessenz hiervon ist, egal was passiert, es wird alles wieder gut. Das ist ja nicht der Fall, wenn man in die Menschheitsgeschichte guckt. Und es gibt ja auch ganz viele Situationen, in denen es ist so abgefuckt, dass Leute dann sterben und weg sind und gar nichts mehr ist. Also es ist nicht so, dass man, deswegen ist ja auch der Moment drin bei diesem verloren gegangenen Sohn, der über die Sündhaftigkeit geht. Ne? Also es geht auch nicht einfach zu sagen, ach so, ja, dann mache ich das, weil es ist ja ein Freifallschein dafür, dass ich immer wieder zurückkehren kann. Sondern es ist schon, also dieser Vater, der bewertet es nicht, aber den Moment zurückzukehren, der kann eigentlich nur passieren über eine wahre Erkenntnis dessen, was auch mein eigener Anteil daran ist und worin eigentlich mein vielleicht Scheitern oder meine Schuld oder meine Verantwortungslosigkeit mir selbst und den anderen gegenüber, worin die eigentlich besteht.
Ja, ein Freischein zum immer zurückkehren ohne. Ich finde das Wort sündigen mag ich überhaupt nicht.
Ja, was würdest du für ein anderes Wort nehmen?
Warum ich das Wort nicht mag, ist, weil ich das nur in Kontexten kenne, wo Menschen damit bestraft werden von anderen Menschen und damit, wenn man so spricht, die Dimension des Göttlichen sowieso schon verlassen hat, ja. weil Menschen das ja nicht in dem Sinne erreichen können. Ich weiß nicht richtig, wie man es sonst übersetzen könnte. Also klar, die Erkenntnis zum eigenen Fehlverhalten oder der Wille, sich zu verbessern.
Also im Griechischen ist das Wort auch nicht Sünde in dem Sinne, sondern es ist eigentlich Verfehlung des Richtigen.
Verfehlung des Richtigen, ja.
Also
Damit kann ich besser was anfangen.
Also dass man eigentlich insgeheim, und das ist ja schon auch ein Zustand, den man kennt, dass ich eigentlich weiß, das, was ich jetzt gerade mache, ist gar nicht gut und es ist gegen mich und es ist gegen die anderen, aber ich kann irgendwie nicht anders.